Nordkurdistan erhielten wir aktuelle Informationen von Leuten, die sich Ende Oktober bis Ende November in der selbstverwalteten kurdischen Region aufhielten. Leider ist uns die Kassette mit einem dazu geführten Interview abhanden gekommen, weshalb wir die Berichte mit eigenen Worten zusammenfassen müssen. Folgende Themen standen dabei im Vordergrund: die Situation an der türkisch-südkurdischen Grenze, die seit Anfang September für Journalistinnen, Parlamentarierinnen und Vertreterinnen für Menschenrechtsorganisationen geschlossen wurde. Auch über diese Grenze geht der Lkw-Verkehr, der Diesel aus dem Irak in die Türkei bringt. Für diesen Transfer hat die türkische Regierung die Grenze geöffnet. Zum Schluss ein Bericht über die Bedingungen der Flüchtlinge, die von Türkisch-Kurdistan nach Südkurdistan geflohen sind, beziehungsweise vom türkischen Militär getrieben in die selbstverwaltete kurdische Region fliehen mussten. Zur Situation an der türkisch-kurdischen Grenze. Einen Monat nach der Ankündigung der türkischen Regierung, dass die Grenze von der Türkei bzw. türkisch-Kurdistan nach Südkurdistan bzw. auf irakisches Staatsgebiet schärfer kontrolliert wird, ist das bürokratische Ausleseverfahren nun folgendermaßen: Europäerinnen, die nach Südkurdistan einreisen wollen, müssen über ihre Botschaften eine Erlaubnis beim türkischen Außenministerium beantragen. Faktisch erhalten nur noch Vertreterinnen von Hilfsorganisationen diese Erlaubnis. Und auch da wird aussortiert. Zum Beispiel erhalten Mitarbeiterinnen von Medico International grundsätzlich keine Einreisegenehmigung. Die Organisationen der Vereinten Nationen dagegen hatten dieses Problem noch nie. Sie haben schon immer ein Visum von Bagdad erhalten. Für alle anderen Hilfsorganisationen ein nicht gangbarer Weg. Stützen Sie doch die Strukturen der selbstverwalteten kurdischen Region. Das ist natürlich auch der Türkei im Zeichen ihrer Sympathie für das irakische Regime ein Dorn im Auge. Jedoch muss die Türkei auf das achten, was als Drohung vor ihrem zweiten Auge steht. Tausende von kurdischen Flüchtlingen, wenn das Auffanglager Südkurdistan zusammenbricht. Seit Anfang Oktober sind an der Grenze mindestens 50 Leute abgewiesen worden. Die Wartezeit an der Grenze beträgt zwischen einem und 8 Tagen, denn das türkische Außenministerium schickt über verschiedene Behörden ein Fax mit der Einreiseerlaubnis für die jeweilige Person an die Grenze. Und das kann dauern. Außerdem ist auch das Grenzgebiet Operationsfeld des türkischen Militärs gegen die kurdische Bevölkerung. Das heißt Ausgangssperre, Militärkontrollen, patrouillierende Panzer und in Hörweite Kanonendonner. Aber auch die Ausreise ist ein Unterfangen, das sich über Tage hinziehen kann. Das gesamte Gepäck wird genauestens kontrolliert, meist auf der Militärstation in der grenznahen Stadt Silopi. Ein anderes Bild, das inzwischen die Grenze markiert, sind kilometerlange Lkw-Schlangen. Nach dem Bericht der Leute, die sich im Oktober in Südkurdistan aufhielten, fahren täglich 1000 Lkws über die Grenze. Zwar haben sie auch Lebensmittel geladen, aber ihre eigentliche Fracht ist Diesel. Eine Person beschrieb diese LKW so: Da, wo sonst zwischen der Ladefläche und der Straße Luft ist, sind riesengroße Ersatztanks. Denn es dürfen keine Tanklastwagen wegen des UN-Embargos gegen den Irak über die Grenze fahren. Nur sogenannte Ersatzkanister dürfen mitgenommen werden. Mit den Lebensmitteln wird der Diesel bezahlt. Bargeld ist wegen des genannten Embargos verboten. Die Frage, inwieweit die türkische Regierung, die diesen erlaubten Schmuggel je nach Interesse verbietet oder zustimmt, das UN-Embargo verletzt, sei dahingestellt. Die LKWs fahren in die irakischen Erdölstädte Mosul und Kirkuk. Die Grenze passieren sie mit Hilfe von Bestechungsgeldern, eine unschätzbare Einkommensquelle für das türkische Regime. Aber auch die südkurdische Seite profitiert von diesem Grenzverkehr, der aufgrund türkischer Beschlüsse seit September diesen Jahres enorm zugenommen hat. Die erwähnte südkurdische Seite bedeutet aber faktisch, die Zolleinnahmen gehen in die Kasse der Demokratischen Partei Kurdistans, die diese Grenze kontrolliert. Seit dem Beginn der Kämpfe zwischen den zwei großen südkurdischen Parteien im Mai diesen Jahres, die sich bis in den Sommer hineinzogen, fließen die Zolleinnahmen nicht mehr in den Finanzhaushalt der südkurdischen Regierung. Nicht einmal dem Gouvernement Dohuk, kontrolliert von der Demokratischen Partei, kommt ein Teil dieser Einnahmen zu. Dies bedeutet, in einer Situation, wo diese beiden Parteien um die Führung konkurrieren, ein enormer Machtgewinn, der auch auf die innenpolitischen Verhältnisse bedeutende Auswirkungen hat. Aber nun zu der Situation der türkisch-kurdischen Flüchtlinge in der selbstverwalteten kurdischen Region. Seit dem Frühjahr dieses Jahres sind nach und nach Kurdinnen aus der Türkei nach Südkurdistan geflohen. Zum Teil ließ ihnen das türkische Militär auch gar keinen anderen Fluchtweg. Inzwischen befinden sich rund 10.000 Flüchtlinge in Südkurdistan. Sie hatten sich zu Beginn des Flüchtlingsstroms in der Nähe der türkisch-südkurdischen Grenze niedergelassen und wollten da auch bleiben. Mit der Wahl dieses Ortes zeigten sie, dass sie Anspruch darauf erheben, in ihre Dörfer auf der türkischen Seite zurückzukehren. Ein politischer Protest, der stets Aufmerksamkeit auf ihre Vertreibung durch das türkische Militär lenken sollte. Dementsprechend reagierte die UNO, die das Flüchtlingslager mit Lebensmitteln versorgt. Sie forderte die Flüchtlinge nicht ohne Druck auf, weiter ins Landesinnere zu gehen. Die oberflächliche Begründung dafür war die unsichere Lage wegen den Bombardierungen des Grenzgebietes durch das türkische Militär. Mit einem Hungerstreik im August diesen Jahres machten die kurdischen Flüchtlinge aus der Türkei auf ihre Situation aufmerksam, auf die gewaltsame Vertreibung aus ihren Dörfern, begleitet von den Worten: Geh doch zu euren Kurden. Inzwischen befinden sich ungefähr 5.000 Kurdinnen an einem Ort, der rund 60 bis 80 Kilometer im Landesinneren Südkurdistans liegt. Mit dem Einzug des Winters ist die Situation dort schwierig. Mangel an Zelten und Decken, die Versorgung mit Lebensmitteln ist knapp. Immer wieder, so die Informationen derer, die das Flüchtlingslager besucht haben, berichten die Flüchtlinge von der Gewalt des türkischen Militärs, von Dorfzerstörungen, Folterungen, dem Abbrennen von Dörfern und Weideland, Vertreibungen und Drohungen. Spuren von Folterungen sind noch sichtbar gewesen, so das Zeugnis derer, die das Flüchtlingslager besucht haben. Diese hatten während ihres Aufenthalts im Lager damit begonnen, die Namen von zerstörten Dörfern zu notieren, von denen ihnen ein Flüchtling berichtete. Es waren über 20 Dörfer und nach kamen andere Flüchtlinge hinzu, die Namen weiterer zerstörter Dörfer nannten. Die Liste wurde länger und länger.